Halloha und happy welcome zu Challenged, dem Podcast, der sich den Herausforderungen des Lebens stellt.
Ich bin Carmen.
Und ich bin Tina.
Und gemeinsam sprechen wir über die Aufgaben und Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt.
Genau, und den Herausforderungen, denen wir uns super gerne auch selbst stellen, denn darum soll es heute gehen, um diesmal eine selbstgewählte Challenge. Ich finde es aber trotzdem nochmal ganz spannend, Carmen, bevor wir vielleicht in mein Thema reinstarten, kannst du ergänzend zu dem Thema der letzten Folge vielleicht nochmal ein kurzes Update geben. Wie geht's dir? Was macht das Leben? Gibt's neue News, die du hier freudig verkünden kannst?
Ja, also ich kann sagen, dass es mir im Rahmen der Umstände wirklich, wirklich gut geht. Da kann ich sehr zufrieden sein. Ich hatte jetzt die Chance, noch mal ein paar Tage in Österreich zu verbringen, was unheimlich gut getan hat. Dort habe ich auch mal wieder einen aktiveren Lebensstil geführt, als ich vielleicht hier in Hamburg tue. Und das hatte auch gute Wirkung auf mein Blutbild. Ich bin ganz stolz. Und muss einfach sagen, dass mir die Zeit unheimlich gut getan hat. Ich habe jetzt die Medikamente in der Chemotherapie gewechselt. Die ersten 2 Monate sollten deutlich die härteren sein. Jetzt habe ich zwar einen schnelleren Rhythmus, einen wöchentlichen Rhythmus in der Chemo, aber mit deutlich verträglicheren Medikamenten. Es sind viele Tabletten weggefallen, mehrere Spritzen weggefallen, Cortison weggefallen. Und ich glaube, das tut mir sehr gut. Also
ja. Richtig gut. Ja, und du hattest ja quasi am Ende des Tages in Österreich auch eine selbstgewählte Challenge. Da können wir dann vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Aber man sieht, und ich fand das ja ganz spannend, ich hatte das vorher schon öfter mal gehört, dass tatsächlich ja Sport einen richtig, richtig positiven Einfluss auch auf den Verlauf einer solchen Krankheit haben kann. Ne? Und man hat es ja jetzt auch in deinem Blutbild gesehen, dass es tatsächlich scheinbar ja auch wirklich so ist.
Ja, ist wirklich so. Also ich habe auch gesagt, mein Körper hat für ein paar Tage vergessen, dass er krank sein wollte. Und die Ärzte sagen es auch. Also die haben auch zu mir gesagt, wenn ich es schaffe, weiterhin so aktiv zu bleiben, laufen zu gehen, das wird die Nebenwirkung der Chemo deutlich mildern. Und so empfinde ich es auch. Also wenn ich mich vergleiche mit anderen in meinem Alter, die dort in der Chemotherapie sitzen, die haben deutlich mehr Schwierigkeiten. Hm. Von daher, toi, toi, toi. Ich hoffe, es bleibt so. Es ist noch ein weiter Weg. Aber bisher kann ich echt zufrieden sein.
Wir bleiben optimistisch. Dafür sind wir da, auch mit diesem Podcast.
Genau. Ja, Tina, und heute geht es ja um deine selbstgewählte Challenge.
Ja.
Um den Swissman, den du absolviert hast. Und ja, ich sag mal so, 3,8 Kilometer schwimmen durch den Lago Maggiore, dann 180 Kilometer durch die Schweiz fahren, durch die Kantone Uri, Wallis, ins Berner Oberland, dann geht es zu den Griesbach-Wasserfällen. Und als wäre das nicht genug, endest du dann in Grindelwald, wo du dann auch nochmal einen Marathon auf einen Berg hochläufst, nämlich auf den kleinen Schneideck.
Die kleine, und kleine Scheideck, genau.
Kleine Scheideck heißt es sogar.
Gar nicht schlimm.
Ja. Also eine Wahnsinnsstrecke, die du zurücklegst. Ich muss sagen, ich wollte ja gern als Supporter mit dabei sein und bin auch frühzeitig losgefahren, um es in die Schweiz zu schaffen und habe dann aber auf halber Strecke auf meine Wetter-App geschaut, wo wirklich Regen en masse in der Schweiz angesagt war. Wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, und da dann mit dem Auto die 200 Kilometer Strecke von Tina durch die kleinen Straßen abfahren, traue ich mir das wirklich zu in meinem aktuellen Zustand und muss sagen, ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich kann mir im Moment keine Erkältung einfangen. Du hast auch super drauf reagiert, aber man muss sagen, ich habe es mit dem Auto überlegt und dachte, oh Gott, wie anstrengend. Du hast es allerdings zu Fuß und mit dem Fahrrad und auch schwimmtechnisch geplant. Also Wahnsinn, ich bin mega gespannt. Und vielleicht, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, wer jetzt denkt, naja gut, Tina hat vielleicht nichts anderes zu tun. Nein, ganz im Gegenteil. Tina ist Mutter, ist selbstständig und führt auch noch eine Fernbeziehung nach Norwegen und schafft es aber trotzdem noch, sich auf solch einen Wettkampf vorzubereiten. Und deswegen, Tina, ich bin ganz gespannt. Berichte doch mal, wie es dir geht und vor allem auch, was dich dazu antreibt, an solch einem Wettkampf teilzunehmen.
Genau, nochmal zusammengefasst, also der Swissman ist ein Triathlon, in der Form tatsächlich gehört er zu den Extrem-Triathlons, kann man so sagen, Triathlons ist, glaube ich, die Mehrzahl. Und da quasi absolviert man die Ironman-Distanz. Wer sich jetzt mit Ironman nicht auskennt, das ist dann auch so diese klassische Langdistanz im Triathlon, 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathon am Ende. Bei den extremen Triathlons ist der Unterschied, dass man das Ganze noch mit Höhenmetern absolviert. Also das bedeutet bei mir auf der Radfahrstrecke, also meistens noch erstmal schwimmt man in einem viel kälteren See, was in diesem Fall tatsächlich gar nicht so schlimm war. Diesmal waren es 15 Grad. Als ich vor 2 Jahren in Schottland war, waren es nur 12 Grad. Also das merkt man dann wirklich schon. Da musste dann auch so mit Füßlingen und Handschuhen und Neopren-Badekappe schwimmen, um da irgendwie auch gut durch die Stunde noch was zu schwimmen und dann gut ins Ziel und auch nicht unterkühlt anzukommen. In diesem Jahr in der Schweiz waren es 15 Grad und dann 3500 Höhenmeter. Also das bedeutet, 3 Gipfel habe ich erklommen mit dem Fahrrad. Und dann im nächsten Schritt stand dann noch der Marathon an mit 42 Kilometern und auch nochmal 2000 Höhenmetern. Und dann, wie gesagt, zur kleinen Scheidegg nach oben, das ist dann nochmal so ein Berg. Und ja, wie bereitet man sich auf sowas vor? Also das ist natürlich etwas, was ich von, was du nicht irgendwie heute entscheidest und morgen machst du diesen Wettkampf. Also es ist schon eine jahrelange Vorbereitung, bis ich da angekommen bin. Und ich finde es auch immer ganz spannend, oder das ist es mir eigentlich wichtig zu sagen, auch bei diesen ganzen selbstgewählten Challenges, war der Grund für mich irgendwann mal, also ich komme eigentlich aus dem Leistungsschwimmen, dadurch liegt mir Schwimmen natürlich nahe. Dann habe ich 20 Jahre Handball gespielt, Teamsport, es war super schön, viel Spaß gemacht. Dann kam aber meine Schwangerschaft und dann war dieses, oh, jedes Wochenende musst du da irgendwie zum Spiel. Es gibt jemand anderen, der deinen Zeitplan bestimmt. Hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf und hatte dann so ein bisschen, ja, was anderes für mich gesucht und habe dann irgendwann mal angefangen, laufen zu gehen. Und also da anzukommen, jetzt so ein, ich nenne es mal Event, ja, weil ich sehe das gar nicht aus Wettkampfcharakter. Ich mache diese Dinger, weil ich Abenteuer erleben möchte. Ich möchte die Welt sehen. Ich möchte mich spüren, meinen Körper spüren. Mir geht es gar nicht darum, die Schnellste zu sein, die Beste zu sein. Für mich ist es immer toll, wenn ich ins Ziel komme. Das ist immer mein grundsätzliches, ja, das ist mein persönliches Ziel. Und ich möchte einfach nur einen tollen Abenteuertag erleben, weil ich glaube, Carmen, du kennst es ja auch, wenn du bei solchen Events bist. Es ist wie auf einem anderen Planeten. Du bist einmal so rauskatapultiert aus dem Leben, aus allem. Du gehst auf die Basics zurück, essen, aktiv sein, dich bewegen, dich spüren, den eigenen Körper spüren. Du bist so raus aus dem Kopf, du bist so im Körper und du bist einfach in diesem, ja, ich kann das immer gar nicht, ich habe auch überlegt, wie beschreibe ich das eigentlich, was eigentlich so dieses Geniale an diesem Wettkampf ist. Und ich liebe am Ende tatsächlich auch diesen Moment, wenn ich einfach völlig im Eimer bin, nach so einem Event, einfach auch nur noch glücklich, froh und munter da bin und sage, boah, krass, meine eigene Kompetenz zu erleben, wozu ich eigentlich in der Lage bin, wozu mein Körper in der Lage ist. Das hat mich eigentlich am Anfang tatsächlich gereizt, mit dem Triathlon anzufangen, weil bis dato, bevor ich Triathlon gemacht habe, wie gesagt, hatte ich die Schwangerschaft, war dann laufen. Ich war 5 Kilometer laufen und das ist mir immer so wichtig zu sagen und mitzugeben für alle, die sich das jetzt so unfassbar extrem und out of order anfühlt, dass sowas irgendwie nicht machbar ist. Ich bin 5 Kilometer gelaufen und wusste damals nicht, wie ich jemals 8 laufen soll, ja, oder 12. Ja. Und das war schon eine Herausforderung. Ich dachte so, krass, mein Körper ist doch nur gewohnt, eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie Sport zu machen. Für mich war undenkbar, 1,5 Stunden Sport zu machen oder 2 Stunden, ja. Und ja, das Ding ist aber, ich habe dann einfach damit angefangen, Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer, immer weiter und habe mich da eben hin entwickelt. Ich habe auch erst mit der kleinsten Distanz dann im Triathlon angefangen. Das ist dann die, ja, nee, nicht mal Sprintdistanz habe ich nicht gemacht, aber die olympische Distanz. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren damals dann schon, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, so meinem ersten Wettkampf, ja, oder auch mein erstes Event. Das waren 2,5 Stunden, die ich Sport gemacht habe, oder waren es 3,5, ich weiß es nicht mehr. Und es war schon so krass, wo ich dachte, boah, was? Also, das kann ich und dazu bin ich in der Lage. Und einfach diese Selbsterfahrung und zu spüren, was der eigene Körper kann, das ist das, wie gesagt, was mich eigentlich am meisten gereizt hat, diese Dinger zu machen. Und die Wettkämpfe, die ich jetzt heute mache, die sind dann irgendwie 17, 18, 19 Stunden lang im besten Fall, wenn man dann auch wirklich, wie gesagt, ins Ziel kommt. Und also das ist schon irgendwie so Wahnsinn. Natürlich braucht man da irgendwie auch eine Leidenschaft dafür. Und vielleicht auch, viele fragen mich dann immer, wie machst du das mit der Disziplin? Aber das ist für mich gar nicht so eine große Herausforderung, weil für mich einfach die Identität eines Athleten oder eines Sportlers für mich zu mir, meiner Persönlichkeit und meinem Leben gehört. Also für mich ist klar, und du hast es ja vorhin gesagt, ich habe noch so viele andere Sachen zu tun in meinem Leben. Für mich ist aber klar, eine Trainingseinheit oder Bewegungseinheit oder Sporteinheit gehört für mich zu einem glücklichen Tag dazu. Und deswegen stellt sich die Frage für mich gar nicht. Es ist dann nur natürlich die Frage, was machst du in dieser Zeit? Ob ich jetzt einfach nur 5 Kilometer entspannt joggen gehe oder das so ein bisschen trainingsorientierter mache, dass ich da auf ein Ziel hin trainiere. Und ich habe für mich halt immer festgestellt, dass es für mich wertvoller ist, wenn ich ein Ziel habe. Dann kann ich mich tatsächlich ein bisschen mehr motivieren, auch Dinge zu tun, die dann einfach auch dazugehören, die man machen muss, um dann eben auch solche Dinge bewältigen zu können.
Sehr gut, ja. Also auf Training komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, Tina. Aber ja, Gerade was du sagst, ne, so ein Bild vor Augen zu haben. Also ich habe ja dann deinen Wettkampf mitverfolgt über eine WhatsApp-Gruppe und natürlich auch übers Internet. Der Veranstalter hat auf Instagram auch immer Bilder und Videos gepostet. Und also selbst ich war geflasht und hatte so einen Abenteuercharakter. Als ich gesehen habe, wie ihr mit dieser Fähre zu dieser kleinen Insel gefahren ja, seid, auf dem Lago Maggiore. Der Veranstalter hat dich auch noch sehr gut eingefangen auf Instagram. Ich habe mich wieder gefreut. Tina stand dann da und hat gewunken von der Fähre mitten in der Nacht. Ich glaube, 4 Uhr oder so seid ihr losgefahren. Kann das sein?
Ach ja, stimmt. Ja, weil Schwimmstart war um 5 und dann ist die Fähre natürlich um 4 Uhr da losgefahren. Ja.
Also das waren atemberaubende Bilder. Dann seid ihr losgeschwommen von dieser Insel im Dunkeln mit Feuerwerk.
Ja.
Und also das waren schon unglaubliche Bilder, wo ich sage, das muss so eine Atmosphäre sein, wenn man da live mit dabei ist und dann in dieses kalte Wasser springt. Also das sind schon prägende Momente.
Also ist es definitiv.
Diese Fahnen dann quasi den letzten Berg hoch, diese Finishline, also es waren ganz, ganz tolle Bilder, auch für Zuschauer, muss ich sagen.
Ja, das sind auch deswegen ist es auch dieser Abenteuercharakter, weil es sind einfach, du machst einfach an so einem Tag Dinge, die du sonst in deinem Leben nicht machst. Ne? Also ich meine, wer steht schon morgens um 2.30 Uhr auf, um dann als nächstes in einen Neoprenanzug zu springen, um das Fahrrad und die ganze Transition Area heißt es dann, ne, wo du dann nach dem Schwimmen ankommst, einzurichten, dich vorzubereiten, das Rad vorzubereiten, dass du dann nach dem Wasser direkt darauf springen kannst. Und dann gehst du mit, ich glaube, wir waren insgesamt dieses Jahr 300 Teilnehmenden, dann gehst du mit 300 Teilnehmenden, läufst du da morgens um 3.30 Uhr im Dunkeln irgendwo in der Schweiz an ein Hafenende, um dann auf eine Fähre zu gehen. Das sind natürlich Eindrücke und du siehst alle Supporter, weil jeder bei diesem Wettkampf braucht auch einen Supporter, jemand, der dir dann auf dem Fahrrad Wasser reicht, der dann auch auf dem Berg die letzten 10 Kilometer mit dir hochläuft aus Sicherheitsgründen. Also du brauchst jemand, der ganz nah an deiner Seite ist. Und natürlich ist es auch an so einem Tag, kannst du ohne Supporter einfach nicht überleben. Und deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen dieser Teamgedanke. Und dann siehst du alle Supporter da an diesem Ufer stehen, an diesem Hafen, und es ist 4 Uhr morgens und die Sirenen tröten, dass jetzt einfach diese Fähre ablegt, wir sind immer noch mitten im Dunkeln, und es sind natürlich Momente, wo du denkst, es ist unfassbar, und dann siehst du da 300 Athleten auf dieser Fähre, alle im Neoprenanzug, alle total angespannt, aufgeregt, weil natürlich auch im nächsten Schritt die große Frage ist, wie sind die Wasserbedingungen, wie kalt ist es, wie ist der Wellengang, das kann dir vorher keiner sagen, ja. Und es ist so natürlich, wie verläuft der Tag? Was passiert? Wie entwickelt sich das Wetter? Es sind so viele Fragen, die sich da stellen. Und dann sitzt du da eine Stunde auf dieser Fähre, völlig aufgeregt, und wartest einfach nur darauf, dass es endlich losgeht. Und dann, ja, ging dann irgendwann, sind wir dann in den See rein, in das Wasser, und mussten dann auch so zu dieser Startlinie da irgendwie schwimmen. Und dann irgendwann zählt dann jemand einfach morgens um 15 Sekunden runter, das Feuerwehr geht los, und dann startet so ein Tag, ja. Und das ist einfach, das sind Dinge, die erlebst du sonst einfach nicht. Und das ist eben das Tolle an solchen Events oder Wettkämpfen, die immer wieder auch anders geartet sind. Ja, ich meine, wie gesagt, du hast auch schon das ein oder andere Event mitgemacht. Da rede ich einfach jetzt nur über den Transalpine Run. 7 Tage, das sind auch andere Dinge, die einen da konfrontieren, andere Aufregungen. Ich weiß, bei euch wurden dann auch Strecken gekürzt aufgrund des Wetters und so, ja, auch in der Wüste. Du musst auch mit, du warst in einem Jahr unterwegs, wo einfach so maximale Hitze, glaube ich, war, ne? Also so heiß wie sonst nie. Das sind einfach so Dinge, die du da bewältigst, wo du sagst, boah, krass, also das ist schon wirklich outstanding. Und das ist das, warum ich das mache, weil es einfach mein Leben für mich persönlich und diese Erfahrung, diese Erlebnisse, wenn du mich fragst, was mir am meisten in Erinnerung bleibt, sind es natürlich solche Events. Ja, ich bin super gern draußen in der Natur. Und das ist einfach das, wie gesagt, was mein persönliches Leben so bereichert.
Und ich möchte gerne nochmal so die Personen abholen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, um Gottes Willen, was sind das hier für Strecken? Wovon reden die? Weil du hast das schön gesagt, dass du dich auch noch an die Momente erinnerst, Mensch, wo du 5 Kilometer gelaufen bist.
Und ja.
Ich weiß noch, als wir beide uns kennengelernt haben, das war im Jahr 2020 in Norwegen, hatten wir beim letzten Mal schon kurz erzählt, da bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und ich weiß noch, dass wir uns hinterher so vor unseren Zimmern getroffen haben und noch ein Foto mit unseren Medaillen gemacht haben. Ja. Du mich auch so gefragt hast, wie es lief, und ich war total zufrieden. Und dann sagtest du, naja, für mich ist das ja ganz normal. Ich laufe das ja jedes Wochenende als Trainingseinheit.
Ja.
Und dann hast du mir das erste Mal auch so von deinen Wettkämpfen erzählt. Und ich bin ganz froh, dass ich das auch wirklich noch so weiß, weil auch für mich war das damals unvorstellbar, diese Strecken. Mittlerweile, muss man sagen, hat man viele Menschen kennengelernt, die ja im Ultrasport unterwegs sind. Das heißt, Streckenlängen sind mittlerweile für uns Normalität gewesen, oder? Es gibt nicht mehr so diesen Gedanken, ach, das schafft man nicht, ne? Oder irgendwie ist es schon möglich.
Und was da unterbreche ich dich kurz. Hängt aber davon ab, was du, worin du natürlich selbst trainiert bist. Weil ich sage mal, diese ganzen Trailruns, die ihr da macht, ja, über 100 Kilometer, das ist für mich unvorstellbar. Aber warum? Weil ich nach spätestens 40 Kilometer tun mir so dermaßen die Beine weh, oder nach 30 eigentlich schon, weil ich dieses ganze Downhill-Gerenne in Berlin einfach nicht trainiert bekomme. Ja, ich müsste regelmäßig in den Bergen trainieren. Und ich weiß, ich sag jetzt ihr, weil Robert, ne, das ist ein guter Freund von uns, der lebt auch in Hamburg, der schafft das auch, der macht das auch, keine Ahnung, wie er sich darauf vorbereitet, muss ich nochmal fragen. Oder vielleicht sind auch manchmal unterschiedliche Körperkonstitutionen einfach darauf, dafür dann eher nicht ausgerichtet oder so, ja. Aber da sage ich immer so, diese, also für mich sind jetzt 100 Kilometer Trailrun oder so, ist für mich tatsächlich aktuell noch unvorstellbar. Aber ich weiß, und das ist halt das Schöne, ich weiß inzwischen, wenn ich mit der richtigen Strategie, mit dem richtigen Trainingsplan, mit der richtigen Vorbereitung daran gehe, ist alles möglich. Und das ist auch die Botschaft, die ich super gerne mitgeben möchte, dass tatsächlich, also vieles möglich ist, ich würde sagen, wahrscheinlich fast alles. Natürlich gehen bestimmte Dinge vielleicht für den einen nicht oder für den anderen nicht aus bestimmten gesundheitlichen Gründen oder wie auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt, ja. Aber grundsätzlich, wer wirklich Lust hat, sich selbst zu challengen, sich Herausforderungen zu stellen, herauszufinden, wozu er in der Lage ist, weil das ist das Genialste, was du da erlebst bei diesen Events, ist ja eigentlich, du erkennst, wer du selber bist, du erkennst, wie du tickst, du erkennst, was du den ganzen Tag denkst, du erkennst, was du den ganzen Tag fühlst, du lernst, wie du bestimmte Dinge bewältigst, weil das klingt jetzt hier mal so einfach, ja, was mal 3,8 Kilometer schwimmen, dann Radfahren, und wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, dass ich dieses Event aus wettertechnischen Gründen nicht zu Ende führen konnte, sondern am höchsten Berg, also nachdem ich alle Berge erklommen hatte, dann so ein Unwetter aufgezogen ist auf dem Berg, dass wir nicht mehr runterfahren konnten. Und es sind natürlich alles Dinge, die uns da auf der Strecke oder in der Zeit auch bewegen, wo du einfach mit umgehen darfst und musst und lernen darfst, umzugehen. Und das ist eben auch aus Persönlichkeitsentwicklungssicht dahingehend einfach auch unfassbar genial. Ich weiß jetzt nicht mehr, was deine Frage war, Carmen, aber wäre auch nochmal wichtig zu sagen.
Aber ich nehme noch mal das Publikum mit, weil was mir geholfen hat, mich an solche langen Distanzen ranzuwagen, war immer der Gedanke zu sagen, jeder gesunde Mensch kann von Hamburg nach München laufen, wenn er eine Bedingung einhält, wenn Zeit keine Rolle spielt. Das erkläre ich auch mal so in meiner Keynote, Be Faster, Sende Camel, weil wenn ich zu den Personen, die jetzt vielleicht zuhören und die sagen, bisher bin ich noch nicht so sportlich, wenn ich zu euch sage, lauft jeden Tag 1 Kilometer, dann sind das 1000 Schritte. Das schafft in der Regel jeder. Dann seid ihr in 800 Tagen in München. Das heißt also, zu sagen, das ist nicht möglich, den Satz können wir schon mal streichen, weil möglich ist es auf jeden Fall, ist eine Frage der Zeit. Dann sagen vielleicht einige, na gut, ich schaffe auch 2 Kilometer am Tag. So, dann sind es schon nur noch 400 Tage. Ja, und diejenigen, die sagen, naja gut, ich schaffe auch mehr Schritte am Tag, die schaffen es vielleicht sogar bis zum nächsten Oktoberfest. Mhm. Also das war für mich auf jeden Fall schon mal so eine Hilfestellung, um überhaupt zu sagen, ja, realistisch, körperlich, physisch machbar ist es schon mal.
Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, nochmal ergänzend, es geht eigentlich wirklich nur um 2 Faktoren. Es ist, dass du deine Energie richtig einteilst, ne? Also du darfst halt einfach nicht überpacen, nennt man das ja im Sport. Das bedeutet, über einer gewissen, und das kannst du super cool mit Herzfrequenzmessern und sowas checken, ne? Dass du ein bestimmtes Level, wo dein Laktatstand im Körper einfach zu hoch wird, nicht überschreitest über eine gewisse Zeit. Je nachdem, wie trainiert du natürlich bist, ist dieses Level woanders. Und ganz, ganz wichtig, solange du trinkst und isst, gibt es keine Probleme. Du musst einfach nur adäquat deines Energieverbrauchs genug essen und trinken. Und dann, wie gesagt, ist alles möglich. Und ich möchte nur noch mal ein Beispiel jetzt zeigen. Und da gibt es natürlich auch wieder Leute, die sagen, okay, das ist, sie finden es eigentlich nicht so gut, was der Jonas Deichmann zum Beispiel jetzt gerade im Triathlon-Bereich macht, weil da gibt es schon, also der macht jetzt einen neuen Weltrekord, weil da gibt es schon mal jemand aus den USA, den Iron Cowboy James, der das gemacht hat. Aber der Jonas Deichmann, das ist auch so ein Abenteuersportler, nenne ich es jetzt auch mal, und der macht gerade 120 Ironman, also Langdistanzen Triathlon, jeden Tag eine für 120 Tage. Und du siehst, du sitzt dann da und denkst so, boah, krass, wie ist das möglich? Ja, der Körper, du musst da irgendwann auch so viele Schmerzen haben. Und es ist gerade ganz spannend, ihn auch zu sehen und zu verfolgen. Weil das Spannende ist natürlich auch, und deswegen ist eben, egal ob du es jetzt wirklich strategisch trainierst oder auch nicht, der Körper adaptiert an die Herausforderungen, die du ihm gibst. Also es bedeutet, dass er tatsächlich mit der Zeit sogar noch schneller und besser wird, weil der Körper, der will dir ja helfen, der ist ja nicht doof. Der sagt, okay, gut, hier ist eine Herausforderung. Das ist wie mit allem im Leben, ja. Wir haben etwas, was wir lernen wollen oder wo wir uns, wie gesagt, körperlich weiterentwickeln wollen. Der Körper hilft dir dabei, diese Challenge zu meistern. Du musst sie natürlich nur lassen und darfst ihn dabei super gerne unterstützen. Aber es ist tatsächlich so, deswegen, das ist ja auch das Konzept des Trainings, ja, das ist die Superkompensation. Wenn du quasi deinen Körper herausforderst, dann eine Pausenzeit einbaust, und das hat der Jonas Deichmann zum Beispiel ja nachts, ne? Und dann wieder in den nächsten Tag steigst mit einer neuen Herausforderung, fängt der Körper an zu adaptieren und dich darauf vorzubereiten, dass du diese neue Hürde, dieses neue Level erreichen kannst. Und deswegen, der Körper ist eigentlich super smart. Und dadurch ist es natürlich für uns alle eigentlich rein theoretisch möglich, wenn, wie gesagt, 2 Bedingungen sind, du dir einfach in deinem Energiehaushalt Zeit gibst, die du brauchst, dass du dich nicht überforderst und eben auch genug isst und trinkst.
Man sagt auch immer, Ultrasport ist Fresssport, ja? Also wer am meisten Kalorien reinkriegt, der hat gewonnen. Und das muss man auch sagen, bei meinem Wüstenlauf, wir waren ja 26 Deutsche und nur 9 haben gefinisht. Mhm. Also eine sehr hohe Ausstiegsrate, und es ist nicht einer wegen des Laufens ausgestiegen, sondern die meisten wegen Magenproblemen, weil die wirklich bei den Temperaturen keine Nahrung mehr zu sich nehmen konnten.
Ja.
Also das ist wirklich das A und O, dem Körper Kalorien zuzuführen, ja.
Das hast du oft auch bei den Triathlon-Events, die ich dann habe. Also wie gesagt, an so einem Tag, da muss einfach so viel passen. Natürlich muss das Material heißen, sonst bedeutet, dass dein Fahrrad mitmacht, ne, dass du da nicht irgendwie Dinge hast, die da auf der Strecke kaputt gehen. Aber solange du, wie gesagt, dich adäquat ernährst und im Kopf einfach dieses Ziel hast und weißt, wohin du willst, ist das alles möglich und machbar. Und wie gesagt, es ist natürlich alles kein Selbstläufer. Es ist mental natürlich eine krasse, krasse, krasse Herausforderung. Aber wenn man weiß, wie man sich eben genau auf diese Herausforderung vorbereitet, und da hilft mir eben auch immer so dieser Spruch, dass das, wie ich mich in diesem Moment jetzt gerade fühle, ist wirklich nur die, das hat mal jemand zu mir gesagt, ist wirklich nur die Momentaufnahme im Hier und Jetzt. In 2 Minuten später kann die Welt schon ganz anders aussehen, und so ist es auch meistens, ja. Es ist ja gerade auch egal, was wir gerade in unserem Leben erleben, man sagt natürlich immer, nach jedem Hoch gibt es ein Tief und dann gibt es auch wieder ein Hoch und so, aber es ist auch im Sport tatsächlich schon so oder wie mit allem im Leben, wenn wir gerade einen Moment erleben, in dem wir uns gerade richtig scheiße fühlen und alles hinschmeißen wollen und dann aber trotzdem dranbleiben, dann trotzdem weitermachen, uns auf den Moment fokussieren, weil das ist wirklich eine Taktik, die wir auch gerade in dem Triathlon, ich weiß gar nicht, ob du das irgendwie auch machst im Wüstenlauf wahrscheinlich oder überhaupt bei den Trailruns, ich denke mal schon, ist ja diese Taktik, jetzt hier im Moment zu leben. Also beim Schwimmen guckst du von Disziplin zu Disziplin. Wenn ich morgens schon am Start stehe um 5 und denke, boah krass, also das wird jetzt hier 19 Stunden einfach nur anstrengend, ist natürlich mental eine Herausforderung, als wenn du sagst, okay, ich gucke jetzt mal Kilometer 1 hier beim Schwimmen, wie geht's mir, den mache ich jetzt, ja, dann Kilometer 2, Kilometer 3, dass ich erstmal Schwimmen überhaupt final habe und geschafft habe. Wenn ich dann vom Schwimmen aufs Rad gehe, gucke ich dann beim Rad, Kilometer 10, Kilometer 20, also wirklich so diese Etappen in kleine Scheiben schneiden und von Moment zu Moment zu gucken und nicht diesen großen Riesenberg. Und das ist was mental super cool hilft. Aber wie gesagt, eben auch nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag habe ich das schon super, super persönlich für mich auch natürlich im Aufbau meines eigenen Businesses oder auch in privaten Herausforderungen einfach schon so total gut für mich nutzen können.
Ja, nutze ich ganz genauso, selbst auch bei meiner aktuellen Challenge, dass ich nicht das ganze Jahr vor mir sehe mit allen Aufgaben, die noch vor mir liegen, sondern wirklich mir das in kleine Abschnitte teile. Jetzt zum Beispiel auch diese Schemo mir in zwei Teile geteilt habe, einmal in den härteren Part und jetzt in den, der noch vor mir liegt. Mhm. Aber wenn ich jetzt schon über die OP oder eine Bestrahlung oder so nachdenken würde, das würde mich verrückt machen. Also ich denke auch immer nur im Moment. Und im sportlichen Bereich, da gibt es noch so eine schöne Mentalübung, die ich gerne mag. Der Staffellauf mit dir selbst. Kennst du den, Tina?
Nee, kenne ich nicht, nee.
Also nehmen wir mal so einen Marathon, der ja 42 Kilometer hat. Und dann teilst du dir den zum Beispiel in 4 Streckenabschnitten, weil so 10 Kilometer ist so meine Abendrunde. Also nehme ich 4 Staffelläufer, die alle Carmen heißen und alle die gleiche Person eigentlich sind, mit an die Startlinie. Und Carmen Nummer 1 startet jetzt also mit dem Staffelstab. Und Carmen Nummer 1 ist so die ganz ausgeglichene, die lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Mhm. Ja, also egal wie die ersten Läufer da lossprinten, die bleibt in ihrem Tempo, behält die Ruhe und startet ganz normal in ihrer Pace. Ja. Ja, also die hat die Ruhe weg. Und ganz viele Läufer haben die erste Staffelperson immer schon vergessen und sind dann am ersten Checkpoint schon fix und fertig. Dann kommt Carmen Nummer 2 ins Spiel und Carmen Nummer 2 hat ein ganz gutes Rhythmusgefühl, ja. Also die kommt dann gut in die Pace, mit der man lange durchhalten kann. Mhm. Carmen Nummer 3 kommt so bei Kilometer 30 ins Spiel. Das ist da, wo es dann mental anfängt, schwierig zu werden. Und Carmen Nummer 3 hat eine super mentale Stärke, ja. Also die weiß, wenn Plan A nicht klappt, dann hat das Alphabet noch 25 andere Buchstaben. Also da kann kommen, was wolle, die hält auf jeden Fall durch. Und so auf den letzten Kilometern dann, da kommt Carmen Nummer 4 ins Spiel und Carmen Nummer 4 ist die Rampensau. Ja? Mhm. Sie wartet nicht darauf, dass das Publikum sie anfeuert, sie feuert das Publikum an.
Ja, richtig cool.
Feiert sich auf der Finishline. Und das hilft halt auch, wirklich immer zu denken, okay, alles klar, am nächsten Checkpoint wechselst du einfach mal so den Charakter. Und ich weiß noch, dass du das mal beim Trailrun zu mir sagtest, du hast immer gesagt, Carmen, nach jeder Verpflegungsstelle bist du gefühlt ein anderer Mensch.
Ja, es ist also, wie gesagt, es ist da natürlich auch so ein bisschen Gamification mit dabei, ne? So ein bisschen auch spielerisch anzugehen. Das ist richtig cool. Was ich jetzt hier gemacht habe, und es war tatsächlich auch ein bisschen Zufall, weil ich gerade mit einer Kundin zusammenarbeite. Wie gesagt, in meinem eigenen Business unterstütze ich Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, mit ihrem Marketing sichtbar zu werden, sich eine Brand aufzubauen und so weiter. Und da habe ich jetzt gerade eine Kundin und die ist tatsächlich auch so ein bisschen in der Energiearbeit, aber mental im Training, auch so ein bisschen spirituell unterwegs. Und die hat mich einfach gefragt, hey, hast du nicht Lust, dass ich dich ein bisschen vorbereite auf den Wettkampf? Und ich bin ja mal so total offen dafür. Und dann haben wir eine Session zusammen gemacht und haben quasi am Ende des Tages eine gemeinsame Meditation gemacht. Und es war einfach wirklich so, so krass wertvoll, weil wir diesen Tag von Anfang bis Ende einmal in der Visualisierung durchgegangen sind. Also es bedeutet, wir sind im Vorfeld dieses Events, sind wir alles einmal durchgelaufen und wirklich von Etappe zu Etappe oder besser gesagt auch von Disziplin zu Disziplin hat sie mich immer gefragt in dieser Meditation auch. Also wir haben das gemeinsam erarbeitet quasi, was brauchst du jetzt? Also ne, je nachdem, wo ich jetzt gerade zum Beispiel im Wasser oder so, ja, was sind es für, welche Kräfte brauchst du jetzt gerade? Was ist es auf dem Rad? Was ist es dann vielleicht auch auf der Abfahrt? Was ist es beim Laufen? Und es hat mich tatsächlich in so einen emotionalen State gebracht. Wir haben dann auch so eine, wie hat sie es so schön gesagt, eine Pipeline gebaut, ja, von wirklich zum Ziel. Ich stand dann im Ziel mit dem Wissen, ich habe es geschafft, und das haben wir dann Revue passieren lassen, wie so eine Lichtpipeline, die bis zum Start ging. Und ich habe diese Lichtpipeline wirklich am Start morgens um 5 in diesem Wasser gefühlt und habe gesehen, okay, es ist alles für mich vorbereitet, der Weg ist geebnet, ich habe alles, was ich brauche, ich habe alle Kräfte, ich habe alle Energien. Und es war dann tatsächlich auch für meinen Schwimmabschnitt, ja, ist dann auch die Frage, welche Kräfte brauchst du und wer vielleicht, wen gibt es, der dir diese Kräfte geben kann. Bei mir war es tatsächlich Superwoman, ja, Superwoman. Und das andere fürs Schwimmen war eine Person, die eine ganz wichtige Rolle auch bei mir im Leben hat, warum ich überhaupt mit Triathlon angefangen habe. Und diese zwei Superkräfte, die haben mir da morgens am Start so viel Power gegeben. Und das hatte ich auch im Schwimmen immer im Kopf, ja, beim Schwimmen. Und dann auf dem Rad, dann wirklich dieses, mich immer wieder daran zu erinnern, okay, ich wusste, ich brauche Geduld, ja, beim Rad, weil das ist einfach ein riesenlanger Weg, diese ganzen Berge da hoch, und es dauert, und es ist auch diese Geduld dann anzunehmen. Und das ist so ein bisschen das, was du ja auch beschreibst, diese individuellen Rollen und Gefühls-, Emotionen, Situationen für sich anzunehmen, dann je nachdem, wo man gerade ist und dem, was man gerade braucht, ja. Und wir haben das, wie gesagt, in der Vorbereitung gemacht, einmal diesen ganzen Tag vorbereitet, emotional und mental. Das war super, super cool. Wie gesagt, war für mich auch überraschend, weil sie hatte mir das einfach so angeboten und habe ich gesagt, ja, wir machen das mal. Aber es war für mich ein wirklich tolles Werkzeug, was ich einfach super gerne auch für andere Sachen wieder nutze. Aber das ist so ein bisschen ja ähnlich, wie du gesagt hast. Du hast ja dann auch bei dir im Vorfeld überlegt immer, okay, welche Emotion, welche Identität möchte ich übernehmen, an welcher Verpflegungsstelle, und dann damit quasi dann durch diese Zeit auch zu kommen.
Ja. Ja, super spannend. Klingt toll mit der Meditation. Ja.
Ja, weil du kannst es wirklich bei dir im Körper verankern im Vorfeld schon. Und du kannst es dann in dem Moment abrufen. Und ich musste natürlich auch ich habe dann auch das, was ich von dir noch gelernt habe im letzten Podcast, ja, das habe ich auch angewandt, weil das ist total spannend für mich, ist das Schwimmen morgens, obwohl ich Leistungsschwimmerin war, ja, und auch Berliner Meisterin im 800 Meter Freistil, also wirklich für Langdistanz, ist das Schwimmen für mich die größte Herausforderung.
Echt?
Im Kopf, das ist mental meine größte Herausforderung, weil das ist für mich so nah an, wenn da irgendwas ist, wenn ich krampfe oder so, das ist für mich so nah an, ich könnte jetzt hier sterben im Wasser. Und das hat ganz viel mit Sicherheit zu tun, weil es ist dunkel, du siehst nicht, du siehst auf die Boote um dich rum nicht, ne? Und das ist für mich mental die größte Herausforderung, durch dieses dunkle Wasser da morgens im Dunkeln zu schwimmen, nicht wirklich, also nicht zu wissen, ob dich jederzeit jemand retten kann. Weißt du, beim Rad kann ich jederzeit aufhören, ich kann beim Laufen jederzeit stehen bleiben, aber beim Schwimmen bist du in diesem Wasser und im Zweifelsfall gehst du da einfach unter. Ich meine, es ist natürlich so unreal, es ist nur in meinem Kopf, ja? Das ist das, was ich in meinem Kopf kreiere. Und deswegen war das so hilfreich, was du gesagt hast, du hast da diese Armee, ja, womit du jeden negativen Gedanken dann so abschießt. Und das hatte ich tatsächlich für mich auch dann übernommen, und weil ich weiß, ich kenne mich ja inzwischen, ich weiß, es kommen irgendwann diese Gedanken. Und dann konnte ich auch gut damit arbeiten, ja, oder konnte mich dann, wie gesagt, in diesen emotionalen State bringen von, okay, ich habe jetzt dieses Vertrauen, ich habe die Sicherheit und gehe einfach hier mit Lebensfreude und Spaß. Und das ist das, was ich für mich für das Schwimmen übernommen habe, einfach Spaß zu haben im Schwimmen, weil ich kann schwimmen, ist leicht, und natürlich kam dann noch dazu, dass, wie gesagt, extremer Wellengang auf einmal kam, mitten auf dem See, ja, und es ist einfach nur noch sau anstrengend und du siehst, dieses Ziel ist so weit weg, und es dann nicht in Panik zu verfallen im Wasser, und das ist das, was ich ja am meisten in Gefahr bringen würde, ja, Das ist für mich wirklich die mental krasseste Herausforderung. Und wenn ich im Schwimmen immer durch bin, dann denke ich, boah, krass, gut, ich habe es geschafft. Ab hier ist alles gut, so, ja, und total bescheuert eigentlich. Aber da siehst du halt, wir ticken halt dann immer auch je nachdem, was wir auch vielleicht für individuelle Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben. Ja, ich habe das natürlich auch mit der besprochen, die, wie gesagt, mit mir diese Meditation und energetische Arbeit gemacht hat, die dann auch gesagt hat, ja, wir übernehmen halt solche Dinge, eben auch teilweise manchmal vielleicht auch bestimmte Erfahrungen oder Traumata von unseren Ahnen oder so. Ja, das ist halt alles energetisch bei uns gespeichert. Wie gesagt, der eine glaubt daran, der andere nicht. Deswegen, das ist, manchmal gibt es auch eben, wie gesagt, für bestimmte Dinge und Reaktionen und Trigger, die uns in uns abgehen, nicht unbedingt immer eine Erklärung aus uns selbst heraus, sondern die sind halt einfach da und dann in den Situationen damit umzugehen. Das ist für mich tatsächlich in solchen Events, ja, will ich mal Wettkampf sagen, ist eigentlich ein Abenteuer-Event. Das ist das, was mich am meisten challenge und wie gesagt, der Umgang damit, das, was am Ende auch eine krasse Befriedigung oder Erfüllung bringt, zu wissen, okay, ich kann mit den Situationen, die mir gegeben werden, einfach richtig gut umgehen. Und es gibt mir so viel Kraft und Stärke für mein eigenes Leben, für viele Situationen in meinem Leben, dass ich sage, ich bin persönlich dadurch, durch diese Erfahrung so krass gewachsen. Und das ist einfach der größte Output, den ich aus diesen Events habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Also erstmal, ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, mit über Generationen weitergeben. Das ist auch gerade was, wo ich mich gerade intensiv mit beschäftige, habe ich gestern einen ganz tollen Bericht von zwei Ärzten gesehen, auch im ARD. Da ging es ums Thema Epigenetik, also dass wir wirklich über 7 Generationen Erfahrungen vererben. Ja. Und da war halt auch, ja, man wundert sich vielleicht, warum habe ich Angst vor Feuer? Weil ich habe eigentlich nie ein Feuer erlebt. Ja. Also es geht jetzt nicht um mich persönlich, ne, aber um Menschen, die jetzt noch nie ein Feuer erlebt haben. Ja, weil vielleicht der Großvater, dem ist vielleicht mal das Haus abgebrannt. Ja. Das überträgt sich aber trotzdem über die Gene immer noch über Generationen weiter und steckt dann so in uns. Und ja, spannendes Thema.
Und ich steige da nochmal kurz ein, weil ich habe mich dann tatsächlich, sie hat auch gesagt, du kannst dich ja mal ins Bett legen und einfach nochmal so rein, ne, abends dann ins Bett legen und einfach mal so reinfühlen, wo das herkommt. Und das ist ganz krass, also nachdem ich mich dann wirklich mal damit in Ruhe auseinandergesetzt habe, ich konnte sehen, wie wirklich jemand ertrunken ist im Wasser. Also ich konnte es wirklich im geistigen Auge sehen. Ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß nicht, was es war. Aber ich konnte es wirklich fühlen. Und ich konnte dann für mich entscheiden, das bin nicht ich. Das hat nichts mit mir zu tun. Es bedeutet nicht, dass ich da bei diesem Event jetzt ertrinke oder so. Aber dieses Gefühl wahrzunehmen und zu erkennen, dass das nichts mit mir zu tun hat, dass es aus der Vergangenheit kommt, ja. Wie gesagt, ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ich bin bei solchen Sachen immer ein bisschen skeptisch und denke, okay, ist es jetzt von mir selbst kreiert aus dem Gehirn oder ist es wirklich so, ja. Ich habe es, wie gesagt, studientechnisch jetzt noch nicht geprüft, ob es da irgendwie Belege gibt. Deswegen finde ich es aber ganz spannend, dass du das jetzt gerade von den Ärzten erzählst, ja.
Genau. Die Medizin entwickelt sich da gerade weiter. Epigenetik, so das Schlagwort, ja.
Also super spannend. Genau, also wie gesagt, da kann man auch echt einfach mal hingucken, wenn man so bestimmte Ängste hat. Das eine natürlich für sich herauszufinden, wie kann ich sowas überwinden, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will oder bestimmte Dinge machen will. Und natürlich diese Challenges, die wir wählen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist immer irgendwas dabei. Ansonsten würde es mich persönlich nicht triggern, was mich neu herausfordert. Beim Swissman war es, wie gesagt, diese 3500 und auf meiner Uhr waren am Ende 3800 Höhenmeter auf dem Rad, weil ich das vorher noch nie gefahren bin. Das ist eine Challenge, wo ich einfach nicht weiß, kann ich's, schaffe ich's, bin ich dazu in der Lage? Und das ist das, was mich dann am meisten triggert. Und natürlich habe ich auch unterbewusst irgendwie Angst davor. Oder wie gesagt, auch eigentlich habe ich immer Angst und Respekt vor diesem Schwimmen, ja. Und sich aber trotzdem dieser Situation zu stellen und zu merken, okay, ich habe die Kompetenz, die mentale Kompetenz und ich kann das bewältigen. Das gibt so, so viel, wie gesagt, Kraft und innere Stärke, die es mir für mein ganzes Leben gegeben hat.
Ja, Wahnsinn, super spannend. Und ich erinnere mich noch an einen Wettkampf von dir, den du auf den Lofoten gemacht hast.
Ja.
Wo du nach dem Schwimmen als erste Frau und auch vor allen Männern aus dem Wasser gesprungen bist und ich auf Instagram gesehen habe und dachte, ey, das ist Tina. Also von daher, du bist eine Top-Schwimmerin und vielleicht auch, weil in der Vergangenheit so ein Erlebnis gewesen ist, ja, dass dich ja. das irgendwann mal dazu motiviert hat, ja.
Vielleicht auch, und das ist natürlich dann, ist ganz spannend, wenn du es jetzt gerade sagst, weil was natürlich dann die große Herausforderung ist, und das ist auch etwas, was mich oder was ich denke, wovon viele auch für sich was mitnehmen können, ist dann natürlich, wenn du als erstes aus dem Wasser steigst und auf dem Rad bist. Und ich habe aber, wie gesagt, vor 2017, bevor ich mit Triathlon angefangen habe, bin ich noch nie Rennrad gefahren. Ja, also ich mache das jetzt erst seit ein paar Jahren. Natürlich sind da Cracks dabei, die machen das ihr ganzes Leben und auch durch alle Berge dieser Welt und so. Ist natürlich nicht einfach, wenn du dann von allen überholt wirst. Und so muss man es tatsächlich bei mir dann auch sagen. Du hast dann 300 andere Menschen, die dann anfangen, dich permanent zu überholen. Und dann wirklich, 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 und das ist es, was du vorhin auch letztens schon mal angesprochen hast, vorhin angesprochen hast, dann bei sich zu bleiben und sich nur mit sich selbst zu vergleichen. Versuchen in jedem Moment die für sich beste Performance zu geben und nicht jetzt zu vergleichen mit dem, der jetzt gerade dich überholt oder mit der, die dich jetzt gerade überholt und zu sagen, okay, warum bin ich so schlecht, warum ist sie so gut, warum ist er so schnell, warum bin ich so langsam? Und das ist eigentlich die viel größte mentale, die stärkste mentale Herausforderung, finde ich. Jedenfalls, wenn du solche Events machst, wo es nicht für mich darum geht, ob ich jetzt als schnellste ins Ziel komme, ja. Sondern wirklich bei sich zu bleiben und es überhaupt auch im gesamten Leben. Du kannst niemals deine Situation mit der Situation eines anderen vergleichen, weil jeder einen anderen Startpunkt hat, andere Bedingungen, andere Voraussetzungen in einer Situation, in jeder Situation unseres Lebens. Und da aus diesem Vergleich raus, das hat auch eine mentale Kraft für überhaupt eine mentale Gesundheit auch, was ich extrem fundamental finde, weil wie oft gehen wir in den Vergleich, wie oft gucken wir nach links und nach rechts, was machen die anderen? Und das kriegst du so bei solchen Events wirklich schwarz auf weiß hingeknallt. Also weil da ist einfach, da überholt dich gerade einer und du merkst, wie das in deinem Kopf anfängt, dir dann natürlich dunkle Geschichten zu erzählen, ja, und da dann auch wieder rauszukommen und bewusst dagegen zu arbeiten. Das ist auch etwas, was ich aus diesen Events für mich selbst gelernt habe, da bewusster in den Umgang zu gehen und mich eigentlich nur mit mir selbst zu vergleichen.
Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Key Message meines Vortrages, Be Faster Than the Camel, weil ich glaube, wir haben so viele Ideen und Träume und die zerplatzen aber an der Stelle, weil wir sagen, da gibt's ja jemanden, der viel besser ist und der ist viel trainierter und viel schlanker und viel schöner, was auch immer. Und in der Wüste wäre es ja auch so gewesen, hätte ich mich mit den 3 Marokkanern verglichen, die seit 10 Jahren dieses Rennen gewinnen.
Ja.
Ich hätte überhaupt nicht an die Startlinie gehen brauchen.
Ja.
Aber bei dem Rennen, da war halt das Besondere, da gibt es als eine Art Besenwagen ein Kamel, was ganz hinten läuft. Und wenn du vom Kamel überholt wirst, dann scheidest du aus dem Rennen aus.
Oh, das ist ja auch hart.
Ich habe mir halt die Cut-off-Zeiten des Kamels angeguckt, die studiert, und habe gedacht, das ist realistisch. Und deswegen bin ich an die Startlinie gegangen und mein Motto lautete, be faster than the camel, wenn nicht, ja. Ja, und das, ja, das ist das Schöne eigentlich. Und dadurch, dass wir ja dann so eine Messe oder so eine Challenge angehen, staunen wir ja dann hinterher erstmal, wie viel stärker wir dadurch werden. Und wie viele wir doch überholen, wo wir vorher nicht dachten, dass es möglich ist.
Ja.
Also weil, wie du schon sagst, auch manche Top-Athleten, bei denen dann einfach Dinge nicht funktionieren.
Ja, genau.
Ja, es ist dann
ich sag auch, ne? Ja. Ich sag auch immer, am Ende kackt die Ente, ne? Gibt es ja so einen schönen Spruch. Also bloß weil die jetzt da gerade in einem Affenzahn an mir vorbeifetzen auf dem Rad, heißt noch lange nicht, dass sie vor mir ins Ziel kommen. Ja, da können noch so viele tausend andere Sachen auf der Strecke schief gehen, aber auch da wieder, am Ende des Tages ist das ja alles nur Ego, weil es geht ja nicht darum, also geht es jetzt wirklich darum, schneller als Peter, Paul oder Erna zu sein? Eigentlich ja nicht, das ist unser Ego, was uns antreibt und sagt so, wir wollen unbedingt die Besten sein, wir wollen da unbedingt vorne mitmischen und so, ja, aber wenn du anfängst, dich mit dir zu vergleichen und zu gucken, boah, krass, also wie gesagt, dieses, ne, ich war dann einfach nur happy, auch wenn ich abbrechen musste, dieses Wettkampf, dass ich diese 3500 Höhenmeter mit dem Rad geschafft habe, in dieser Zeit, auch noch in der Cut-Off-Time. Und da war für mich eigentlich dieses Event, dass ich sage, ey, ich kann jetzt hier richtig happy nach Hause gehen, weil ich habe etwas erreicht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Alles super, ob ich jetzt nur heute hier ins Ziel komme oder nicht, ist mir eigentlich gerade total Schnuppe. Ja?
Ja.
Und deswegen kann ich mit diesen konnte ich mit diesem Ergebnis jetzt super cool arbeiten. Wenn es jetzt auf dem ersten Berg gewesen wäre, dann wäre natürlich schon blöd gewesen, so, ja. Aber so hatte ich ein Zwischenziel für mich, was ich erreicht habe, wo ich einfach sage, okay, dann soll es jetzt hier so sein und dann ist jetzt hier Ende und ich bin trotzdem happy. Und wie gesagt, da für sich immer zu gucken, zum Beispiel beim Schwimmen war ich jetzt langsamer als damals beim Keltman, ja. Und natürlich habe ich dann die ganze Zeit auch auf dem Rad, hatte ich dann auch so Momente, wo ich dachte, ey, ich war so langsam beim Schwimmen und warum und so. Aber auch da wieder, da war extremer Wellengang. Das waren halt auch einfach diesmal ganz andere Bedingungen, ja. Und sich da selbst zu reflektieren und immer wieder zu hinterfragen, ist das wahr, was ich gerade über mich selber denke? Wo erzähle ich mir jetzt gerade eine Geschichte? Wo mache ich mich eigentlich auch nur unnötig runter oder fertig, was eigentlich gar nicht sein muss, ja? Und was eher auch diese Erfolge zu feiern, eher für sich am Tag auch zu reflektieren. Was lief gut, ja? Was sind die kleinen Erfolge, die ich heute habe? Wo bin ich besser geworden, als ich gestern vielleicht noch war? Wo habe ich heute anders reagiert als gestern? Und das für sich abends oder morgens oder mitten am Tag oder auf dem Klo oder wo auch immer einfach mal zu reflektieren, ist für auch da wieder für ein glücklicheres Leben einfach so, so viel wertvoller, weil wir können immer uns entscheiden. Natürlich, es gibt immer zwei Pipelines auch in unseren Gedanken. Entweder wir gehen diese Rabbit Hole in die Dunkelheit gedanklich runter oder wir liften uns ab zum Sonnenaufgang, ja, nach oben auf den Berg ins Sonnenlicht und denken halt positiv. Und da wirklich im Alltag für sich klar zu reflektieren, im Moment zu sein und zu gucken, okay, was denke ich gerade, was fühle ich gerade, wo kommt es her, warum und was wäre vielleicht ein alternativer Gedanke, der viel gesünder wäre oder viel besser. Das ist das, was für mich eigentlich für mentale Gesundheit im Alltag steht.
Ja, super. Ich finde es auch immer noch ganz hilfreich, mich vor so einem Rennen schon mal auf diese negativen Gedanken einzustellen und mir da schon mal Antworten zu suchen.
Ja.
Weil es gibt ja so ein paar Geschichten, die erzähle ich mir dann in jedem Rennen.
Ja.
Und wenn ich mir im Vorfeld aber schon eine Antwort dafür überlege, dann fällt es mir leichter, diese Gedanken aufzunehmen. Dann weiß ich,
hast du da ein Beispiel für?
Ja, endlich, die Antwort habe ich schon parat. Und das hilft mir dann auch, da schneller drüber hinwegzukommen, ja.
Hast du da ein Beispiel für?
Na, wenn ich mir zum Beispiel sage, also gerade bei den Bergläufen, das fällt mir halt super, super schwer, ne? Da hilft es mir, wenn ich sage, ich schaffe die Höhenmeter nicht, ich komme aus dem Norden, was tue ich hier?
Ja. Yeah.
dass ich mir dann aber trotzdem da auch schon mal wieder sage, Mensch, du hast aber schon 2600 Höhenmeter auf der und der Distanz geschafft. Und denk dran, Treppen, also oder ich denke an Treppenstufen, die ich hier gelaufen bin, ne? Das war auch anstrengend, aber du hast es trotzdem geschafft. Also ja, das sind eigentlich dann die Antworten, die ich dann gleich parat habe, dass ich mich an Momente erinnere, wo ich aber doch Erfolge gefeiert habe.
Ja, und da sind wir auch nochmal bei diesem Thema Identität, was total wichtig ist. Ja, jetzt unabhängig davon, ich gehe jetzt mal auf die Sportebene ein. Es gibt ja auch Leute, die dann zu Hause sitzen und sagen, ja, ich bin halt nicht sportlich, ich habe halt noch nie in meinem Leben Sport gemacht. Die Frage ist aber, du könntest ab sofort für heute entscheiden, sportlich zu sein. Und das ist für mich, was ich mir ganz oft diese Geschichte auch erzähle, auf dem Rad, ja, dadurch, dass ich eben erst vor ein paar Jahren angefangen habe, sag ich mir halt auch immer, ja, ich bin halt hier die Anfängerin, ich habe halt nicht genug Kraft in meinen Beinen, ich bin halt schlechter als alle anderen. Also ich ziehe mich dadurch ja selber auf ein Level und auch eine Identität der Nicht-Radsportlerin, ne? Ich könnte aber einfach auch rangehen und sagen, okay, also dafür, wo ich jetzt hier angekommen bin, nach dieser Zeit, ich arbeite, ich bin zur Radsportlerin geworden, weil wie gesagt, vor 7 Jahren war ich es nicht. Ja, jetzt heute bin ich eine Radsportlerin und da auch mit einer ganz anderen Einstellung ranzugehen und wie gesagt, auch nicht natürlich mit anderen zu vergleichen, aber für mich die Haltung zu haben, ich bin eine Radsportlerin und ich habe bei diesem Event jetzt hier mehr Höhenmeter geschafft als vorher. Richtig, richtig cool, anstatt zu sagen, und ich war jetzt aber langsamer als andere, dann bin ich scheinbar nicht gut genug oder dann bin ich halt, sind meine Beine nicht gemacht für die Berge. Das ist das, was ich meine, diese kleinen Momente und Geschichten, die wir uns im Gehirn erzählen, aber wenn wir es nicht reflektieren, bestimmen sie unseren Alltag und halten uns davon ab, ein anderes Leben zu leben. Und das ist für mich auch nochmal so diese Key Message. Und das heißt ja nicht, dass wir es selber jetzt beide irgendwie perfekt irgendwie können. Aber dieses Bewusstsein darum zu wissen, dass wir uns unsere Realitäten selber kreieren. Das war für mich damals in der Ausbildung, als ich die Trainerausbildung gemacht habe, war das so, da gibt es nämlich auch einen Namen dafür, fällt mir jetzt nicht mehr ein, ja, dass wir unsere Realitäten ja selbst kreieren. Das war für mich damals ein absoluter Augenöffner, weil ich dachte so irgendwie krass, ja stimmt, ja, also wir können uns in jedem Moment selbst entscheiden, wer wir sein wollen, was wir tun wollen. Und es ist auch damals so, als ich mich auf den Ironman vorbereitet habe, nachdem ich, wie gesagt, mit Triathlon gestartet habe, ja, ich musste für mich eine Identität einer Triathletin annehmen. Das bedeutet, was mache ich dann? Ich trainiere XYZ-Stunden in der Woche schwimmen, laufen, Radfahren. Dann muss ich das halt machen, dann gehört es dazu. Das ist Teil dieser Identität, ja. Und für sich zu überlegen, okay, welche Identität möchte ich annehmen und was brauche ich oder was muss ich dafür tun in meinem Daily Life, dass ich diese Realität lebe, ist das Einzige, worum es am Ende des Tages geht. Und dann eben genau diese Dinge zu machen und mehr davon zu tun. Und es ist egal, ob es jetzt nur darum geht, wie gesagt, ein eigenes Business zu haben, Unternehmen aufzubauen, Sport zu machen, eine glückliche Beziehung zu führen. Das alles sind auch Eltern zu sein, Tochter zu sein, was auch ich, also alle Themen im Leben, ja, eine gute Führungskraft. Es ist immer die Frage, wer möchte ich sein und was muss ich in meinem Daily Doing dafür tun, um eben dieses große Ziel, was ich da irgendwann mal habe, auch erreichen zu können.
Ich beschreibe das immer so, dass ich so zwei innere Türsteher in mir habe, die sich meine spannenden Ideen anschauen und dann sagen, du kommst hier nicht rein, das ist mir zu abenteuerlich oder so. Ja. Und diese beiden Türsteher muss ich beide überzeugen und zwar auf unterschiedliche Art und Weisen. Und der eine, der liebt Bilder. Das heißt, wenn ich dem jetzt irgend so ein Bild zeige, in das der sich total verliebt, so ein Zielbild, dann schießt der direkt ins Unterbewusstsein und überlegt auch gar nicht mehr, was muss ich dafür tun, was habe ich für Einschränkungen, sondern der setzt es einfach um.
Ja.
Der andere aber, der liebt Zahlen, Daten, Fakten und muss rational überzeugt werden.
Ja.
Ja? Also für den muss das realistisch sein, für den muss ich das mal so in kleine Häppchen unterteilen, dass es machbar ist. Und beide immer mit an Bord zu haben, ist das A und O. Das heißt, wenn jetzt meine Challenge wäre, ich möchte abnehmen, sage ich immer, du brauchst gar nicht mit einer Diät anfangen, wenn du dich nicht schlank sehen kannst. Ja? Ja. Also wenn der eine das Bild noch nicht von dir hat. Das muss erstmal sitzen. Oder aber andersrum, nehmen wir mal an, du siehst dich schlank und sagst, das werde ich und toller Körper und alles. Aber vereinbarst mit dem rationalen Teil in dir ein Kaloriendefizit, wo der schon am Anfang sagt, na gut, das halte ich 3 Tage durch und dann bin ich aber raus aus der Nummer, dann bin ich verhungert, dann passt das auch nicht zusammen. Das heißt, auch hier muss ich mit dem gucken, was passt individuell zu mir. Vielleicht ein Kaloriendefizit von 300 Kalorien am Tag, das ist für den realistisch und dann hast du den auch mit an Bord und der zieht mit.
Ja.
Aber ich brauche immer beide. Einmal das Bild und einmal die rationale Erklärung dazu.
Definitiv, also Visualisierung und sich ein Ziel bildlich vorzustellen, das hat so, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, es gibt natürlich auch unterschiedliche Typen, ja. Ich bin auch eher so der auditive Typ, nicht der auditive, der visuelle Typ. Also bei mir wirken Bilder tatsächlich ganz krass. Es gibt aber auch viele, die können mit Bildern jetzt nicht so viel anfangen, ja. Also das ist auch nochmal, wie gesagt, typabhängig. Aber sich schon mal im Ziel vorzustellen, ist schon mal die Grundvoraussetzung, weil wie du schon sagst, ne, wenn ich selber für mich gar nicht mir halbwegs vorstellen kann, dann wird es natürlich schwierig, dann im Daily Life auch wirklich diese Dinge zu tun, die dann dazugehören. Und deswegen finde ich es ganz cool, wie du es auch sagst, so diesen rationalen Teil damit dazuzuholen und zu sagen, okay, das so weit runterzubrechen, dass es erstmal ein Ziel ist, was für mich realistisch erscheint. Und man darf sich ja auch in den Zielen weiterentwickeln. Wie gesagt, ich habe ja auch nicht sofort einen Ironman gemacht oder einen Extremtriathlon, sondern habe für mich dann auch erstmal ein Ziel genommen, wo ich dachte, das konnte ich mir so halbwegs vorstellen, dass es überhaupt irgendwie möglich ist, ja. Und es waren diese 2,5 Stunden schon oder 3,5, ich weiß nicht mehr, Sport, ja. Als ich den ersten Triathlon gemacht habe. Und das war, wie gesagt, damals schon unvorstellbar. Und dieses immer wieder auch dieses eigene Limit zu verschieben, das kann sich ja auch, wie gesagt, dann weiterentwickeln, weil am Anfang braucht es tatsächlich ja realistische Ziele, weil ansonsten wirst du nicht durchhalten können.
Ja, das stimmt.
Oder nicht dranbleiben können.
Ja, genau. Also die müssen auf jeden Fall auch für beide Typen machbar sein, ja.
Ja. Ja, es gibt ja vier unterschiedliche auditiv, visuell, kognitiv, kognitiv ist nicht, egal, die unterschiedlichen, wie wir Informationen ja verarbeiten und speichern auch und für uns aufnehmen, gibt es ja unterschiedliche Typen. Da kann man für sich einfach auch mal so einen Test machen, worauf reagiert man dann individuell tatsächlich auch am besten.
Ja, kann mal jeder, also das finde ich ein ganz spannendes Thema, wo ja auch wirklich die Industrie viel Geld investiert. Also zum Beispiel auch bei den auditiven Typen, warum werden Millionen in der Automobilbranche dafür ausgegeben, wie eine Autotür zufällt? Ja. Weil der auditive Typ daran die Qualität eines Autos festmacht. Ja? Mhm. Und jeder, der das mal so für sich überprüfen kann, kann mal die Augen schließen und mal an einen Moment denken, wo er an einen ganz tollen Moment, den er im Leben mal gehabt hat, und dann mal überprüfen, was nehme ich da wahr? Sehe ich ein konkretes Bild vor mir? Ja. Oder höre ich die Geräusche in dieser Situation?
Oder ist es der Geruch auch, ne?
Das? Ja, genau. Ja, also fühle ich das? Ja, genau. Geruch und so gibt es auch noch. Die sind aber ein bisschen niedriger ausgeprägt. Aber oft ist es noch einfach dieses Gefühl, was ich da habe.
Hm. Aber das ist natürlich so eine Marke wie Starbucks zum Beispiel. Ja, das ist wirklich von hinten bis vorne. Es ist alles konstruiert, dass natürlich sich jeder am Ende des Tages, egal mit welcher Ausprägung, abgeholt fühlt, aber natürlich alle Sinne von uns angesprochen werden. Ja, also ja. Wie gesagt, da ist die Türklinke hat eine bestimmte Haptik. Wenn du reinkommst, gibt es einen bestimmten Geruch, der da verstreut wird. Ja, das visuelle Auge zeigt dir einen Lifestyle, den du für dich selber persönlich so siehst, wenn du jetzt Starbucks magst. Ja, das funktioniert ja auch nicht bei jedem. Aber das muss natürlich etwas sein, was dich anzieht und was für dich attraktiv ist. Und wie gesagt, da arbeiten ja Marken ganz ausgeprägt mit, wie du es eben auch sagst, so mit der Autotür und so. Und dann ist das Polster, ja. Und wie sieht es innen aus und so. Also dass es wirklich so auf allen Erlebnisebenen dann auch so funktioniert, dass wir diesen Haben-Wollen-Effekt haben.
Genau, ja. Und das hilft uns dann wieder im Coaching, genau diesen Kanal halt anzusprechen, ne? Weil jeder reagiert da anders. Und beim visuellen Typ können wir halt ganz anders mit dem arbeiten als mit dem auditiven, ja. Mhm.
Ja.
Ja, super spannend. Oh, ich gucke gerade auf die Uhr, Tina.
Es ist wieder.
Wir brauchen immer zwei Folgen pro Challenge, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht kannst du noch mal so zusammenfassen. Also wir haben ja, ich oder dein Freund war der Supporter, Christian, genau. Der Norweger, den du übrigens auch bei einem Wettkampf in Norwegen kennengelernt hast.
Ja.
Also, er ist Ultratriathlet.
Ja.
Das sind ja auch die schönen Momente dann der Challenge, die Menschen einfach, die man kennenlernt.
Ja.
Und der hatte eine tolle WhatsApp-Gruppe, wo so deine Family und ein paar Freunde mit drin waren. Und wir haben dann dieses Rennen so mitverfolgt. Er hat immer mal Bilder gepostet. Und ich weiß wirklich noch, wo er oben auf dem letzten Berg stand, das Wetter sich extrem zugezogen hat. Es hat geregnet, es war Nebel. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, also bergauf ist einfach schon eine Challenge. Aber bergunter, da kommt ja dann auch wirklich noch, sage ich mal, das Thema Sicherheit mit ins Spiel.
Ja.
Und das war dann, glaube ich, auch der Moment, vielleicht magst du es nochmal beschreiben, wie es dir da ging, weil man bereitet sich ewig ja, oder beziehungsweise gut, du kannst ja nochmal kurz was erzählen, wie du dich vorbereitet hast, lange auf so einen Wettkampf vor und dann zu sagen, okay, das Rennen muss hier beendet werden. Wie fühlt sich das an?
Ja. Ja, also natürlich, ich habe mich, wie gesagt, das war vorhin, was ich schon gesagt habe, ist natürlich nichts, was ich jetzt von jetzt auf gleich entscheide und dann bereite ich mich vor. Ich würde immer sagen, es ist schon eine Vorbereitung, seit ich, wie gesagt, mit Triathlon angefangen habe, aber wirklich aktiv für dieses Rennen habe ich mich jetzt, ich glaube, es war im letzten Jahr, Oktober oder November, angefangen vorzubereiten. Und natürlich, wie gesagt, ich habe dann zwischen so im Jahr natürlich nochmal andere Events und so, weil ich einfach auch Spaß daran habe, solche Events zu machen und mich selbst zu challengen. Ich hatte einen Trailrun in Salzburg, habe, wie gesagt, selbst so eine eigene Woche Trainingslager gemacht, wo ich Bergfahrten gemacht habe. Genau, und wie gesagt, bin halt natürlich unterhalb des Jahres auch viel draußen und lebe meinen Sport. Und wie gesagt, das Training gehört einfach für mich so zum Daily Doing. Und ja, ich meine, das eine ist, und so war das tatsächlich bei diesem Berg, ist, eigentlich hätte es schon viel früher dieses Wetter kommen sollen. Es war klar, dass eigentlich nur der Vormittag wirklich, ich meine, Wetter, da war halt wirklich der Tag davor, hat es nur geschifft. War auch relativ viel Wind, aber es war dann klar, dass an diesem Race-Tag nur der Vormittag wirklich sonnig wird. Und eigentlich hätte es schon mittags um 12 losgehen müssen. Und ich habe dann auch gar nicht mehr so an dieses Wetter gedacht, als ich da die Berge hoch, weil da war noch Sonnenschein und so, gerade auch so auf dem zweiten Berg. Und dann wirklich komme ich den zweiten Berg runter. Und man kann sich das nicht vorstellen, innerhalb von Sekunden war das dann quasi der Anstieg zum dritten Berg. Es war nur noch Nebel, ich konnte nichts mehr sehen. Und was noch viel krasser war, ich meine, da so überhaupt schon diese Höhenmeter hochzufahren. Und dann hast du aber noch gegen Sturm. Und ich rede wirklich von Sturm. Also ich stand teilweise an meinem Rad, kurz vorm, einige sind dann auch umgekippt mit ihrem Rad, weil einfach, wenn du hochfährst, ist ja eh schon, bist du eh schon langsam und dann kommt noch Gegensturm. Andere sind abgestiegen, haben das Rad nach oben geschoben, weil einfach nichts mehr ging. Regen ohne Ende, es war Nebel, du konntest nichts mehr sehen. Und für mich war einfach klar, ich habe immer, ich meine, ich habe einen 11-jährigen Sohn, ich liebe mein eigenes Leben und für mich war immer klar, wie gesagt, ich muss hier nicht ins Ziel kommen heute, für mich steht Sicherheit immer an oberster Stelle. Und als ich schon oben ankam, war mir klar, unter diesen Bedingungen werde ich nicht runterfahren, weil es ist einfach viel zu gefährlich bei diesem Sturm, bei diesem Regen, oder ich hätte halt runterfahren müssen wie eine Schnecke und dann wäre es mit der Zeit auch knapp geworden. Und du musst dann natürlich in so einem Moment erstmal unterscheiden, ist es jetzt aber einfach, weil du natürlich auch ein bisschen müde bist und sagst, naja, es wäre jetzt hier auch einfach auszusteigen, oder ist es wirklich notwendig? Und ich hatte dann auch zu meinem Freund gesagt, ich sage, also ich glaube, ich höre jetzt hier auf. Und er hat dann auch nur gesagt, naja, er würde es, also würde er sofort unterstützen, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Und eine Minute später tatsächlich kamen dann auch die Verantwortlichen des Rennens und haben dann auch gesagt, dass wir da jetzt nicht mehr runterfahren können, dass es viel zu gefährlich ist und dass sie da auch jetzt niemanden mehr weiterlassen. Und natürlich am Anfang dachte ich erst, oh Gott, ich bin jetzt hier voll die Lusche, dass ich jetzt da nicht runterfahre. Auch da wieder, ne, diese eigenen Gedanken, die da aufkommen und sagen, okay, da musst du jetzt halt einfach durch, ist halt ein Extremtriathlon. Aber ich habe immer gesagt, also das am Ende des Tages auf meiner Beerdigung sagt dann keiner mehr, naja, sie war mutig genug, den Berg da runterzufahren, hoi, hoi, hoi. Sondern da sage ich lieber, nee, wie gesagt, ich liebe mein Leben und möchte für meinen Sohn da sein und auch gesund sein und möchte auch jetzt nicht im Krankenhaus landen. Und deswegen hat Sicherheit für mich da immer Vorrang. Dass für mich in diesem Moment es einfach so war, die Situation war so. Ich habe, wie gesagt, mein Ziel erreicht, dass ich diesen Berg da erreicht habe und dann war auch alles fein und gut. Also das war für mich völlig okay. Natürlich hat es sich so ein bisschen unvollendet angefühlt, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie 2 oder 3 Tage später damit noch zu tun hatte, weil wie gesagt, dafür ist es einfach nicht wichtig, zu wichtig, also da hängt jetzt nichts dran, ich habe da keine Sponsoren oder so, die ich da irgendwie bedienen muss oder irgendwas, warum ich da was durchziehen muss, sondern ich mache es aus Spaß an der Freude und für mich und am Ende des Tages geht es ja nur darum, wie ich mit so einer Situation dann umgehe und wie gesagt, dadurch, dass ich mich für die Sicherheit entschieden habe, und eben mein Zwischenziel, diese Berge da zu erklimmen, erreicht hatte, war das für mich am Ende des Tages völlig fein.
Super. Und das, finde ich, ist, glaube ich, die größte Stärke an der Geschichte, weil in der WhatsApp-Gruppe, wir haben es mitverfolgt. Es fiel zwischendurch der Tracker auch wegen dem schlechten Wetter aus. Keiner wusste mehr, wo bist du? Auch dein Freund als Supporter wusste nicht mehr, wo ist sie gerade? Der hatte mich noch angeschrieben, ob es bei mir funktioniert. Und irgendwann habe ich dann dich wiedergefunden und ich habe aber gesehen, du bewegst dich gerade nicht mehr. Dann macht man sich natürlich erstmal Gedanken. Und deine Mutter war dann die Erste, die dann gepostet hat, dass auf der Homepage steht Tina DNF, also did not finish. Und kurz danach schicktest du aber ein Bild in diese Gruppe wirklich mit einem Strahlen im Gesicht, dass du stolz bist auf das, was du geschafft hast, dass es für dich die richtige Entscheidung war. Und das ist für mich so eigentlich die größte Leistung, weil ich kenne so viele Sportler, denen so ein Ausstieg aus dem Rennen wirklich, was die Jahre beschäftigt, wo wirklich viele zukünftige Wettkämpfe auch von abhängen, ob die da erfolgreich sind oder nicht, weil die immer wieder diesen Ausstieg im Kopf haben. Ja. Und wie schnell du das umgeswitcht bekommen hast und da im Auto saßt und sofort wieder das Positive gesehen hat, das ist eigentlich die ganz große Leistung, finde ich.
Ja, ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich tatsächlich meinen Coach, der mich ja unterstützt hat, auch darauf vorbereitet hat, ne? Und das ist auch nochmal ganz spannend, das ist ja, finde ich auch nochmal ganz spannend zu erwähnen. Das ist ja ein Norweger, der auch ganz eng verzahnt ist mit den norwegischen Pro-Triathleten. Und es ist auch ganz spannend, dass die Norweger zum Beispiel anders trainieren, auch als die Deutschen. Also viel, viel effizienter und fokussierter. als die Deutschen. Die Deutschen trainieren tatsächlich eher länger und wenig intensiv oder nicht so intensiv. Also auch ganz spannend nochmal, warum ich das erwähne, weil auch da wieder es immer auch unterschiedliche Herangehensweisen und Strategien gibt und Lösungen, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Das heißt nicht, das eine ist besser als das andere, ne? Aber dafür sich zu gucken, was passt zu mir persönlich, was kann ich auch in mein Zeitbudget hinbekommen. Die norwegische Variante für mich natürlich in meinem knappen Zeitbudget, was ich habe, passt da natürlich super. Und aber was der dann auch am nächsten Tag geschrieben hat, er hat gesagt, ja, und wie du es eben gerade auch selber gesagt hast, ne, dass man darin tatsächlich die eigentliche Stärke sieht, wie ich damit umgegangen bin. Und ich habe das dann noch 2 Tage, ich habe es irgendwie gar nicht so und dachte, okay, sag jetzt einfach nur ein paar nette Worte. Ich habe dann noch 3 Tage später, habe ich zu meinem Freund gesagt, ich sage, du, sag mal, wie meint der denn das? Weil das für mich völlig, ich habe es gar nicht verstanden, ne? Und finde es ganz spannend, dass du das jetzt auch nochmal so sagst. Und auch da wieder, weil wir einfach auch, ich bin so, für mich ist es völlig klar, ja, weil ich so in meiner Welt bin und für mich einfach völlig klar ist, dass ich immer versuche, das Positive zu sehen und zu gucken, dass es für mich auch natürlich irgendwie passt. Und deswegen finde ich es einfach jetzt auch nochmal spannend, wie du das sagst, so wie wir selber in unserer eigenen Welt auch mit bestimmten Dingen umgehen oder mit solchen Situationen auch, wenn uns dann etwas belastet, also im Fall, wie du das gesagt hast, dass so viele Jahre lang damit zu knabbern haben, ja, auch mit Situationen, wo man sagt, okay, da beschäftigt mich etwas jetzt lange und viel, sich da vielleicht auch mal intensiver mit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, warum ist es so? Wie kann ich einen anderen Umgang in so einer Situation mit sich finden? Weil ich kenne auch so viele, die hadern mit so vielen Dingen in ihrem Leben. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch mit Dingen in meinem Leben hadere. Aber wie gesagt, wir alle hadern mit so vielen Dingen in unserem Leben und wie gesagt, legen da eine Bewertung drauf, die eigentlich gar nicht sein müsste, wenn wir einfach nur eine andere Perspektive einnehmen würden und hängen dann manchmal tatsächlich in so einem dunklen Schleier auch aus Kritik, Verurteilung, obwohl und hält uns dann wieder davon ab, dass wir ein viel glücklicheres Leben auch leben können. Und das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Scheint bei mir in dem Fall jetzt irgendwie automatisch naturgegeben zu sein, aber wie gesagt, das ist auch nicht in allen Lebensbereichen so. Und manchmal, wie gesagt, und das soll jetzt die Botschaft sein, hängen wir in Konstrukten und Gedanken fest, die uns nicht dienlich sind und die uns eher runterziehen und vielleicht auch sogar ein bisschen deprimieren. Aber es gibt immer eben auch eine andere Sichtweise und einen anderen Weg raus. Wir müssen uns nicht gefangen halten in unserer eigenen Welt, in unseren Glaubenssätzen, das, was wir über uns, wie wir über uns denken, sondern es gibt immer eine andere Perspektive und sich da auf den Weg zu machen und zu sagen, okay, hier gibt's etwas, was mich belastet, was ich irgendwie loswerden möchte, sich damit auseinanderzusetzen, da können Coachings super gut helfen. Ich glaube, Carmen, du machst doch sowas, oder? Ja. Ich mache ja kein Coaching.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Mhm. Und ich würde auch sagen, man darf auch diesen Wettkampf nicht als vielleicht auch nicht als das Hauptziel sehen, sondern wirklich mal zu gucken, ey, was hat mir diese ganze Vorbereitungsphase gebracht? Also ich weiß noch beim Wüstenlauf dieses, naja, ich sag mal Dreivierteljahr Vorbereitung. Ne? Wir hatten eine WhatsApp oder ich hatte eine WhatsApp-Gruppe mit 2 anderen Läufern. Wir hatten so einen Spaß, ja, uns im Essen auszuprobieren, uns in Sachen Equipment auszuprobieren. Ich habe Läufe gemacht. Ich bin nachts gestartet, um auf dem Brocken zum Sonnenaufgang zu laufen, was ich nicht getan hätte, wenn es nicht in dieser Vorbereitungszeit gewesen wäre. Und diese ganzen Geschenke, die eigentlich auf dem Weg dahin passiert sind, sich die mal wieder vor Augen zu halten, das hilft dann auch, wenn es vielleicht an diesem einen Tag mal nicht hätte sein sollen. Ja?
Absolut, weil das ist, ich und das muss man auch nochmal sagen, das ist vielleicht auch nochmal was anderes. Es ist gut, dass du das jetzt auch nochmal sagst. Es ist vielleicht auch nochmal was anderes, weil ich in diesem Moment ja nicht am Ende war. Ich glaube, wäre ich da oben angekommen auf dem Berg und hätte gemerkt, ach du Scheiße, also ich bin völlig im Eimer, ich bin völlig am Ende. Weiß ich nicht, ist auch vielleicht nochmal was anderes, damit umzugehen, dass du merkst, okay, du hast so 4 Monate jetzt hart gearbeitet. Du hast, und dann bist du jetzt hier so im Eimer und kriegst es nicht irgendwie zur Ziellinie. Bei mir war es so ein bisschen dieser äußere Umstand, weißt du, das ist vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn es wirklich so ein bisschen an die eigene Selbstwirksamkeit, an die eigene Identität geht.
Fast noch, eigentlich hätte ich gedacht, fühlt sich härter an, ja, weil du keinen Einfluss nehmen kannst. Jetzt hat einfach nur das Wetter nicht gepasst, aber du hättest Leistung bringen können, ne? Ich weiß nicht, ob das mental jetzt wirklich einfacher ist. Hätte ich so ad hoc auch andersrum gesehen, aber es ist spannend, dass du es sagst, ja.
Ja, es ist eine spannende Frage und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich eher damals, als ich den Keltman gemacht habe und aus wettertechnischen Gründen, ich habe den gefinisht, ne, und aber aus wettertechnischen Gründen durfte ich nicht auf den Berg, weil da war auch, ich habe ja immer, wenn ich solche Rennen mache, ist bei mir immer extrem, dann wirklich auch Wetter ist halt, da hatte ich auch bei 180 Kilometern 160 Kilometer Gegenwind und war natürlich super langsam auch auf dem Rad. Und dann auch nicht auf dem Berg. Ich habe den gefinisht, aber dieser Finish hat sich nie für mich nach einem echten Finish angefühlt, weil ich diesen Berg nicht machen durfte. Ist auch ganz spannend, also ne, fällt mir jetzt gerade auch erst auf. Also das war wirklich so dieses, ja, ich habe zwar den Keltman geschafft, aber ist ja nicht der echte Keltman gewesen, weil ich durfte nicht den Berg mitnehmen, so weißt du? Also ja. Und auch da wieder eine neue Betrachtungsweise zu finden und so. Also das ist so, ihr merkt schon, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen. es ist tricky, aber genau darum soll es ja auch in diesem Podcast gehen. Und um jetzt hier einen runden Abschluss zu finden, ich werde jetzt nämlich heute nochmal, ich bin jetzt gerade im Urlaub an der französischen Atlantikküste, liebe es jetzt gerade hier zu surfen und Tennis zu spielen und viel Aktivität auch in meinem Alltag zu machen. Deswegen, wenn es jetzt hier gerade auch ein paar Hintergrundgeräusche gab, sorry dafür, bin hier draußen gerade in der Natur und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich wieder indoor sitzen und dann werden wir auch mal einen Gast haben oder eine Gästin. Wir sind gerade noch fleißig dabei, Gespräche zu führen, um auch mal andere Challenges zu betrachten, die das Leben so mit sich bringt. Und wie gesagt, auch Experten da mal mit dazu zu holen, die auch aus ihrer Sicht mal oder auch aus ihrer Expertise ihr Wissen einfach auch mal zu bestimmten Dingen teilen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, die uns da so im Alltag erreichen. Und da freuen wir uns einfach auch eine ganz, ganz neue Podcast-Folge. Wir versuchen es auch wirklich in einem regelmäßigen Abstand, es kommt immer auch das Leben mal dazwischen, aber auch ein regelmäßiger Abstand, wie alle 2-3 Wochen eine Folge zu veröffentlichen. Und wir freuen uns natürlich super sehr, wenn du vielleicht auch mal ganz persönlich jetzt als Zuhörer eine Challenge hast, wo du sagst, ey, vor dieser Challenge stehe ich jetzt gerade, mach doch bitte mal eine Podcast-Folge dazu oder hol doch mal bitte einen Experten dazu oder so, weil diese Podcast-Folgen, das ist für euch gemacht, für dich gemacht und da freuen wir uns super sehr auch auf Austausch und Anregungen und da kannst du uns eine Nachricht schreiben, entweder an carmen.hirte, ich habe es beim letzten Mal schon mal gesagt, heißt doch dein Kanal, oder Carmen?
Richtig, ganz genau, ja.
Genau. Und bei mir ist es entweder adventures.to.go oder rebelpreneur.business, wo du mich am besten erreichen kannst. Und genau, dann freuen wir uns einfach auf eure Themen, auf eure Fragen und auch auf eure Herausforderungen.
Sehr schön, genau. Ja, Tina, dann sei es für dich verdient, ja, jetzt mal ein paar Tage ohne Challenge zu verbringen, einfach nur Danke. Die Beine hochzulegen oder die Dinge zu tun, die dir Spaß machen. Ja. Viel Spaß am Meer und auf dem Wasser.
Ja, vielen Dank.
Ich finde es auf jeden Fall super spannend, was du da gerockt hast. Sage nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner unfassbaren Leistung.
Vielen Dank. Und ja, genau, jetzt haben wir über deine kleine Challenge gar nicht gesprochen. Das kannst du nochmal ganz kurz erzählen. Du warst in Österreich und hast einen kleinen Lauf noch gemacht, ne?
Genau, ich bin noch gestartet. Ein Freund vom Wüstenlauf hatte mir vor längerer Zeit mal einen Startplatz beim Austria Backyard Ultra geschenkt. Ein Backyard sieht so aus, dass man zu jeder vollen Stunde 6,7 Kilometer läuft. Und zwar so lange, wie der längste durchhält. Mhm. Das heißt, es ist kein Rennen, wo man besonders schnell sein muss, sondern man muss taktisch denken, laufe ich lieber schneller und habe eine lange Pause oder aber mache ich langsam und spare mir Kräfte. Und für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich kann bei jeder Runde aussteigen, ich kann mich von den Menschen ein bisschen separat halten, kann schön hinten laufen, weil ich ja so ein bisschen empfänglicher bin für Infektionen momentan, da soll ich mich ein bisschen schonen. Und habe gesagt, das ist das perfekte Format für mich momentan.
Langsames Na, definitiv. Laufen, also ich finde es auch
aussteigen und ja.
Und ich glaube, es ist auch so heilsam und hilfreich, dass du dich weiterhin ja auch diesen selbstgewählten, auch vielleicht in einer anderen Intensität, aber trotzdem erstellen kannst.
Ja, und das hat so viel ausgemacht. Es war so eine tolle Atmosphäre. Alle sind da mit Zelten, Pavillons angereist. Mhm. Es war Musik, es war tolles Essen. Also es war ein super organisiertes Event. Es hat einfach gut getan. Und ja, also auch wenn ich nach der Halbmarathon-Distanz ungefähr ausgestiegen bin, auch das ist ein Erfolg für mich in der jetzigen Zeit.
Ja, klar.
Viele hätten nicht gedacht, dass ich es überhaupt an die Startlinie schaffe. Also von daher,
war es genau das Richtige. Hatten wir doch beide zwei richtig erfolgreiche Challenges. Ja. Selbst gewählt diesmal. Und ja, in diesem Sinne, lass uns weiter glücklich, froh und munter durchs Leben hüpfen. Und auch du zu Hause beim Zuhören. Ja, einfach dir auch eine richtig, richtig tolle Zeit. Und vielleicht hast du ja auch eine Challenge, die du dir jetzt selber auch ausgewählt hast oder die du super gerne mal annehmen möchtest. Und auch da freuen wir uns, wenn du uns davon berichtest und wir dich vielleicht auch so ein bisschen auf deiner Reise dabei verfolgen können. Also melde dich super gerne, wie gesagt, auf Instagram. Und wir sind natürlich auch super dankbar, wenn dir der Podcast gefällt, dass du auch eine Bewertung hinterlässt, weil das hilft uns dann natürlich auch, dass noch ganz, ganz viele mehr Menschen ja von den Inhalten hier auch partizipieren können.
In diesem Sinne. Mir bleibt auch nicht mehr zu sagen, genau, in diesem Sinne.
Bis ganz bald.
Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.